der Einsatz da unten in 73, der war auch komisch. Ich war damals zeitlich so eingespannt und bin erst am Donnerstag oder so mit dem Porsche eigenen Flugzeug nach Palermo mitgeflogen. Ich bin da hinten drin gesessen zwischen Motoren und Felgen und dann komme ich in Palermo an. Dann holt mich ein Monteur ab und die Teile natürlich. Dann sagt er, was willst denn du hier? Sag ich, ich habe die Chance gekriegt, ein Werksauto zu fahren. Sagt er, das ist kaputt. Das ist nicht mehr da. Und dann haben wir mal mit dem Herrn Singer, der da verantwortlich war, geredet. Und er sagte, ja gut, vielleicht können wir ein Muletto, das heißt ein Muletto ist ein Trainingsauto, mit dem alle Fahrer fahren, alle ohne Rücksicht auf Verluste. Also der Muletto muss viel aushalten. Vielleicht können wir da einrichten. Und das war dann auch so. Die haben also von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht gearbeitet an dem Auto. Und am anderen Morgen kommt dann der Mondeo wieder per Achse angefahren und sagt, oh, ich sage dir, mit dem Auto hätte ich keinen Meter fahren.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Alten Schule. Mein heutiger Gast entführt uns in eine Zeit, die man sich aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen kann. Eine Zeit, zu der bei Porsche fast jeder Mitarbeiter jeden anderen gekannt hat. Er gehört nämlich zu einem der 8 ersten Auszubildenden nach dem Krieg und hat den Aufstieg Porsches zum Weltkonzern hautnah miterleben können. Sein Traum war es aber eigentlich immer, hinterm Lenkrad eines Rennwagens zu sitzen. Und wie ihm das gelungen ist, das erfahrt ihr in dieser beeindruckenden Zeitreise mit meinem heutigen Gast, Günther Steckkönig.
Auf der Solitude-Rennstrecke, die nahe Stuttgarts, außerhalb Stuttgarts liegt, das ist eine normale Straße, eingebettet in Wald und Wiesen, also auch landschaftlich wunderschön. Mhm. Und gleich nach dem Krieg, mein Vater war auch im Krieg 8 Jahre lang, und als er zurückkam, hat, ich denke, das war 50, 51, 52, haben die ersten Solitüderinnen wieder begonnen, natürlich mit Material, das schon sehr vom Krieg noch behaftet war. Aber auch das war hochinteressant. Und da hat mich mein Vater mitgenommen. Und da sind wir hin als Zuschauer. Und sowohl auch Motorräder haben mich da interessiert. Und ich erinnere mich noch, dass bei den Autos, da war die Marke Veritas eine begehrte, tolle Marke. Mhm. Und fuhr auch Karl Kling, der ja auch im Raum Stuttgart lebte. Und da ist man also mit Begeisterung hingegangen. Und wenn man jetzt von dem Folgerennen damals spricht, muss man auch dazu wissen, dass das für Stuttgart eine Riesenveranstaltung war. Mhm. Da war in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, wo das Rennen dann stattfand am Sonntag, keine Polizeistunde. Da war also in Stuttgart die Hölle los, wenn man so will. Ja. Okay. Die Menschen waren da auf den Beinen, in allen Kneipen war irgendwas los. Und diese vielen Menschen oder viele von diesen Menschen sind dann im Morgengrauen zu Fuß Richtung Rennstrecke gepilgert. Aha. Und sind dann zum Rennbeginn eben da gewesen. Aha. Was vorher, auch in den Trainingstagen schon passierte, ist, dass viele an den Hängen zur Straße, zur Rennstrecke runter, an den Hängen wurden mit Pickel und Schaufeln wurden Sitzgelegenheiten eingegraben in die Erde, und damit man dann dort auch einigermaßen sitzen kann. Mhm. Viele haben sich auf Bäumen etabliert. Also das war ein Bild, gewaltig. Und den Tag bevor oder auch manchmal 2 Tage vorher wurden diese Plätze schon bewacht, auch bei Nacht. Von dass den, die nicht am Sonntagmorgen plötzlich belegt werden, okay, von den Falschen. Das, also das so zum Drumherum an der Geschichte. Und was dann jetzt für mich speziell als jungen Burschen, ich war damals 16, interessierte war, wir sind immer mit einer kleinen Gruppe jungen Leute nach dem Training zum Beispiel zum Fahrerlager gegangen. Mhm. Und man kam damals noch viel leichter ins Fahrerlager rein als heute. Ja, es war auch schon jemand da, der aufpasste, aber ja, das ging einfach noch viel besser. Und dann konnte man zu den Fahrern hin mit denen auch sprechen. Mhm. Die haben sich auch die Zeit genommen und haben einem was erklärt. Das war oftmals auch Fahrer und Rennfahrer in einer Person. Also das war für mich faszinierend. Die sind damit auch im Training, sind die nur, haben kurz ihre schmierigen, öligen Hände abgewischt und der Helm auf und dann wieder fahren und probiert. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Hatten Sie da einen besonderen, waren Sie Fan von Karl Kling zum Beispiel? Oder
ja,
da?
Karl Kling, ja. Und bei den Motorrädern waren damals die Zweikämpfe NSU gegen BMW, NSU mit Rainer Fleischmann. Aha. Auf einer 500er Kompressor, das war ein schweres, brutales Motorrad, und der Schorsch Meyer bei BMW.
Ja, okay.
Die zwei haben da immer gekämpft gegeneinander. Und auch die Seitenwagen-Leute, also das ist nach wie vor für mich heute noch faszinierend.
Beeindruckend, ne? Ja, was die veranstalten, ja, muss ich auch sagen, Seitenwagen ist
dann ja, also was die Leute, das sind schon Sportler, also die, auch der Mann im Seitenwagen, der turnt da rum, das ist gewaltig.
Ja, stimmt.
Auch die Motorradfahrer heute, die, meine ich, bringen mehr körperliche Leistung wie ein Formel-1-Fahrer. Die Formel-1-Fahrer haben auch ihre Schwerpunkte, die trainiert werden müssen. Das sind sicherlich die Halsmuskeln und auch die Arme und so weiter. Aber diese Motorradler, wenn man die ja sieht in ihren Schräglagen.
Und was für ein Risiko, ne?
Dicht bei dicht. Ja. Also,
ja. Und wie?
Alle Achtung. Ja. Ja. So, das war also so der Beginn. Solitude drinnen. Da fing es dann an, ja, wie könnte ich denn da auch reinkommen irgendwie? Ach, schwierig. Jetzt habe ich damals nur die mittlere Reife gemacht, habe dann aufgehört. Ich bin zwar versetzt worden, ich hätte weitermachen können, aber ich habe gesagt, nein, ich lerne einen Beruf jetzt, ich will was lernen. Das war aber auch schwierig. Ich habe also in den ganzen namhaften Firmen in Stuttgart, auch als Mechaniker und so weiter, Bewerbungen rausgelassen und habe fast überall Aufnahmeprüfungen gemacht. Meistens also bestanden, aber leider haben wir doch keinen Platz und so. Und dann kam die größte Weiche, die dann gestellt wurde. Das war... Ich habe erfahren, dass Porsche auch Lehrlinge aufnimmt. Und dann habe ich mich da beworben und das hat funktioniert. Da habe ich einen Platz bekommen und ich war einer der ersten 8 nach dem Krieg. Wir sind 8 Lehrlinge gewesen, die eingestellt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Linge war vor
mir. Richtig, genau, der hat das da wieder ein bisschen wieder aufgebaut, der war ganz am Anfang, ne? Herbert Linge. Aber damals war Porsche auch noch eine kleine Firma. Wie viele Mitarbeiter hatten die? 400, 500?
Ah ja, 400 bis 54, ja. Ich kann sagen, ist vielleicht leicht übertrieben, aber die hat man fast alle gekannt.
Ja, das glaube ich.
Also man hat die Leute gekannt. Und wir haben in dem Werk 2, das ist heute noch Werk 2, da war die Produktionshalle für die 356er. Mhm. Und in dieser Produktionshalle hat man die Lehrlinge, in eine Ecke hat man die Werkbänke der Lehrlinge, der 8 Stück, in eine Ecke gestellt. Mhm. Ich kann ruhig dazu sagen, dass man noch gar nicht so sehr auf Ausbildung eingestellt war. Aber sie haben es getan und da bin ich froh drüber. Mhm. Und wir hatten damals leider durch einen Verkehrsunfall. Der Meister war nicht da, war eben verletzt. Und dann haben wir das nächste Glück gehabt. Zu dieser Zeit war der Herr Bott, der spätere Entwicklungsleiter in Weissach, der hat spontan von sich aus gesagt, also solange der Meister nicht da ist, mache ich mit den Lehrlingen einmal in der Woche einen Werkstattunterricht.
Okay.
Und das war auch toll.
Ja.
Und er hat sich ungeheuer um uns gekümmert und hat, also da haben wir auch eine ganze Menge gelernt. Und bei mir muss ich sagen, das kann man ruhig auch offen sagen, die Verbindung zu Herrn Bott, die hat gedauert bis zu seinem Tod.
Toll, oder? Wenn man so als Lehrling anfängt und das so lange hält.
Ja,
ne?
Und das war toll.
Ja.
Ja. Er hat zum Beispiel eines Tages gesagt, ich schaue, dass ich einen VW-Bus kriege und dann fahren wir zur IAA. Wir acht, alle miteinander. Das hat er gemacht. Sind wir da zur IAA, hat viel erklärt natürlich. War einfach toll.
Ja.
So, jetzt habe ich also dieses, jetzt bin ich mal schon bei Porsche drin gewesen. Jetzt geht's weiter. Ja, was, wie mache ich jetzt weiter? Jetzt habe ich schon dort versucht, Kontakt zur Rennabteilung aufzunehmen. Es gab eine Rennabteilung, auch sehr klein, in einem mit Maschendrahtzaun eingekastelten Platz im Lager unten und ist mit Spanplatten zu, also man konnte nicht reinsehen und reinkommen gleich gar nicht. Also da könnten nur der Renningenieur und die Mechaniker rein.
Mhm.
Und jetzt hat die Lehrlingsabteilung hin und wieder, und das fand ich auch toll, wir haben unser Ausbildungsprogramm gemacht natürlich mit den ganzen Grundkenntnissen mit Bohren, Feilen, Meißeln, Hämmern und alles, das haben wir alles durchgezogen. Aber wenn es Not an Mann war, hat man auch die Lehrlingsabteilung für die Produktion eingesetzt.
Okay.
Und das hat uns auch gefallen.
Wir
sind gebraucht worden plötzlich. Und wie gesagt, Produktion war in Sichtweite neben uns und da ist man schnell eben dann auch, hat man die Lehrlinge eingesetzt. Und Trennabteilung ist auch mit Aufgaben gekommen. Und da habe ich das Glück gehabt, ich habe mal eine Aufgabe gekriegt aus der Trennabteilung und zwar, da hat man noch die Super 90 Motoren, also die Käfermotoren.
Ja, ja.
Die hat man da noch auch in den Speitern eingebaut. Und da kam, auch das erwähne ich jetzt einfach, der Rolf Wüderich, der vielleicht auch schon ein bisschen
bekannt ist. Das ist ja der mit James Dean verunglückt ist.
Den Unfall hatte er.
Ja.
Der war ein guter Remonteur übrigens, der Wüderich. Und der Gute hat auch, da hören Sie sicherlich auch ganz schlimme Geschichten über ihn, die gibt es natürlich auch. Aber die erwähne ich jetzt, das gibt's, aber er war auch ein wirklich ganz hervorragender Mechaniker.
Mhm.
Und schnell und gut und also gut. Und der kam mit zwei Zylinderköpfen unterm Arm und sagt, du musst du diesen Brennraum möchte ich so haben, dass du dich, wenn du fertig bist, drin spiegeln kannst. Boah, jetzt muss ich mich anstrengen.
Ja.
Und das ist mir auch gelungen. Die haben nachher
das richtig geglänzt. Ja.
Zuerst mit groben Pfeilen, dann immer feiner, feines Schleifpapier und mit dem Daumen. Und jetzt kommt das Wichtige an der Sache. Als es fertig war, haben wir ihn raufgerufen, die waren ja unten im Lager, und dann sagt er, nimm mal ein Zylinderkopf in den Arm und lauf hinter mir her. Dann ist er mit mir in die Rennabteilung gelaufen. Dann habe ich dort alles gesehen, was zum Moment läuft dort. War für mich das Allergrößte.
Beeindruckend. Ja, was stand da? 55 Spider?
Das sind die zwei grau lackierte 55er Spider, die ja zunächst als Straßenfahrzeuge gebaut wurden, nicht gleich als Rennfahrzeuge. Straßenfahrzeuge, und die zwei waren für Automobilsalon Genf in Vorbereitung. Mhm. Die standen da auf vier Holzbüchern nebeneinander. Das war großartig. Ja. Und ab da habe ich natürlich auch zu dem Müderich Kontakt gehabt. Mhm. Da geht es gerade so weiter. Jetzt kam ein Jahr später, 54, ich habe 53 dort gelernt. 54 habe ich wieder viel Glück gehabt. Und zwar hat die Firma Esso, Benzinfirma, ein Jugendlager veranstaltet am Nürburgring. Das war am Ortsausgang von Adenau raus, vor der Brücke über die Rennstrecke, Breitscheid. Mhm. Dort war unser riesen Zeltlager, und es waren lauter Lehrlinge aus der Industrie, aus der Autoindustrie, also Batteriefabrik, Benzinfirmen, Bosch, alle waren
da. Das klingt interessant.
Oh, das war hochinteressant, und das geht ja gerade weiter. Da gab es abends Vorträge. Mhm. Ein Abend war Alfred Neubau bei uns mit
Mercedes, der Rennleiter.
Fancio, Hans Hermann, Karl Schling.
Ja, Wahnsinn.
Die sind da draußen gesessen auf der Bühne. Das war fantastisch. Und da habe ich auch was gelernt, das auch mein ganzes Leben übernommen habe. Die hatten damals einen 300S, Zweisitzer praktisch, mit so einem, ich sage immer so, Kinderwagenbogen, verchromt, so ein verchromter Bügel, wie die Kinderwagen.
Ja, okay. Ja.
Das haben die auch so gehabt, mit ihrem ersten Cabrio. Hellblaue Farbe, tolle Autos. Ja. Die sind morgens, wenn sie zur Rennstrecke hochgefahren sind, super diszipliniert, langsam, und wie es sich gehört für eine Ortsdurchfahrt, sind die da hochgefahren. Mhm. Ohne Spektakel, ohne Theater. Und das habe ich mir gemerkt. Mhm. Ich habe gesagt, so kann man es auch machen. Mhm. Und das habe ich dann in Zukunft auch immer so betrieben. Ja. Also ich habe auch immer die Leute später, ich war ja sehr viel am Nürburgring tätig, und ich habe immer den Monteuren und allen Beteiligten gesagt, das Haus Porsche fährt dort oben anständig, und wir wollen nicht zu den Rowdies gehören, die da durch die Ortschaften brettern, wo Kinder laufen und alles. Ja. Das nur nebenbei, war also der Besuch. Und dann habe ich es klingt manchmal wie ein Märchen, aber es sind Tatsachen. Dann gab es einen Quiz dort in diesem Zeltlager, und da habe ich auch einen ersten Preis gewonnen. Und zwar war das eine Runde mit dem 300 SL mit dem Karl Fling auf der Nordschleife.
Das gibt's ja nicht. Den Sie als Kind angehimmelt haben an der Solitude, sind Sie mit dem gefahren. Ja.
Das war meine allererste Runde Nürburgring. Mhm. Und da kann ich nur dazu sagen, ich habe ja gar nicht gewusst, wo es da hingeht. Mhm. Ich habe das Wegfahren da, also Start- und Zielbereich, den hat man ja im Kopf dann. Mhm. Und dann, ab dann wusste ich am Ende nichts mehr. Nur die lange Gerade wieder, jetzt müssen wir dann wieder da sein. Ja. Unglaublich.
Ja, das glaube ich. Das kann ich mir richtig vorstellen. Also meine erste Nordschleifenrunde war mit Sabine Schmitz, die leider schon verstorben ist, mit dem M5, mit dem BMW Ringtaxi. Und auch da war es für mich so. Also die Einfahrt, und dann ging das ab, und ich habe gedacht, das kann nicht angehen.
Ist alles nicht normal,
aber das ist beeindruckend, oder? Unglaublich. Wenn man damit so einem fährt. Ja. Und mit dem Wagen auch noch, ne?
Ah, ja.
Und 300 SL.
Ja, ja. So, jetzt beenden wir die Lehrzeit. Die habe ich normal durchlaufen. Dann bin ich nach der Lehre, habe ich noch im Blickfeld vielleicht eine Technikerschule oder was, habe ich gedacht, also irgendein bisschen was sollte ich vielleicht schon machen. Und dann habe ich noch ein technisches Zeichnen gemacht, zeitlang im Konstruktionsbüro bei Porsche. Mhm. Da war ich öfters mit dem Porsche Junior, mit dem Buzzi, also mit dem Ferdinand Alexander Porsche, zusammen.
Also der ist ein Jahr lang.
Und leider auch schon früh verstorben. Ja. Und dann habe ich auch noch mal zu Daimler reingeschaut, auch ins Konstruktionsbüro, in die Motorenabteilung. War auch genauso hochinteressant. Da war ich in einem riesen Saal mit lauter Doktoren und Diplomingenieure. Und der Chef war Direktor Benzinger.
Ah, ja, okay.
Benzinger hat auch viel Veröffentlichungen im Motorensektor. Also der war ein Spitzenmann dort. Ja. Und das war mein Chef sozusagen, weil ich war nur ein Praktikant dort. Mhm. Aber was für mich maßgebend war, dieser Direktor Benzinger war mit ganz wenig Ausnahmen jeden Tag einmal an meinem Reißbrett. Mhm. Und das war für mich was Besonderes.
Ja, klar, weil so großen
Abteilung. Der hat ja keine Zeit, der muss ja, weiß ich was, alles machen. Mhm. Die haben damals am Wankelmotor gearbeitet.
Ja, und er war ein großer Fan davon, ein großer Befürworter vom Wankelmotor, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Benzinger.
Ja, die ganze Gruppe hat im Wankel gearbeitet. War nicht alles streng geheim, ist klar, hat man einen Vertrag unterschreiben müssen, ist kein Problem. Und er war immer da, der hat immer genau gewusst, was ich mache. Also mit Schlafen nebenbei ging da nicht. Der hat genau gewusst, wie weit ich bin, wie weit ich gestern war. Und das hat mich begeistert.
Ja, das ist beeindruckend, bei so großen Abteilungen, ne?
Ja.
Und bei jedem, dass er da vorbeikommt.
Ja, und dann habe ich noch kurz ein Vierteljahr war ich in der Gießerei beim Daimler. Ja, da war ich in einer Druckgussmaschine tätig und habe versucht, so ehrgeizig wie die dortigen Mitarbeiter sind, auch die gleichen Stückzahlen zu fertigen. Das ist mir manchmal gelungen auch. Aber es war eine ganz knallharte Zeit. Wir hatten damals eine Auergrippe-Epidemie in Stuttgart.
Okay.
Und Daimler hatte die Genehmigung, 12 Stunden zu arbeiten. Mhm. Von morgens 6 bis abends 6. Mhm. Das war schon
ganz schön Turn, ne?
Ja, und die Nachtschicht, die war schon hart. Also abends 6 Uhr, dann die ganze Nacht. Und ich kann mich entsinnen, so um 2 nachts, da kommt so ein bisschen Müdigkeit auf.
Und ist ja auch gefährlich an den Maschinen. Ja, ne?
Da merkst du plötzlich, hey, jetzt reiß dich aber zusammen, du, das machst du alles automatisch. Und dann muss man sich selber wieder aufrufen und sagen, ja, jetzt pass auf, das ist ja nicht einfach so.
Nee, 12-Stunden-Schicht, das ist auch körperlich anstrengend.
Ja,
ne?
Steht direkt neben diesem Schmelztiegel da, wo es gut warm war.
Ja.
Ja, das hat alles nichts geschadet, muss ich feststellen. Also Ausbildung und zusätzliche Sachen machen sind nie verkehrt, glaube ich.
Wir darf hier kurz da einhaken, wie war das denn beim Daimler im Vergleich zu Porsche von der Firma her? Ich meine, Daimler war schon riesig dagegen eigentlich, ne?
Ja, Porsche war besser für mich.
Ja, war es familiärer, ne?
Viel familiärer. Ich sage Ihnen, bei Daimler war damals schon die Leute im blauen Anzug getrennt von den Weißen.
Okay, also so diese ganz klare Hierarchie.
Und das fand ich nicht gut. Weil keine Fakultät, weder die Weißen noch die Blauen, können ohne einander arbeiten. Die brauchen beide sich. Und wenn ich das dann so trenne, dass die in der Kantine woanders sitzen, das hat mir nicht so gefallen. Also so gesehen waren die Zeiten bei Porsche und die vor allem auch die Anfangszeiten wunderbar. Also da gibt es nichts. Es war ein tolles Schaffen. So, und jetzt habe ich den Techniker gemacht noch. Das war auch gut. Und dann ging die Sucherei an einer Stelle wieder los. Weil ich wollte natürlich gern zu Porsche zurück. Mhm. Und zwar sogar mit einem Sonderwunsch in den Fahrversuch.
Wow, okay.
Betonung auf Fahr. Weil jetzt kommt ja wieder das, jetzt kommen wir ja von der Solitude wieder. Und ja, es habe ein bisschen Geduld gebraucht. Und es hat aber dann geklappt. Ich bin dann untergekommen und im Fahrversuch. Mhm. Und dann ging es dort los mit vielerlei Aufgaben, was ich auch toll finde bei Porsche. Wir haben hier alles Mögliche gemacht bei Porsche. Und das war so interessant und so abwechslungsreich. Da bin ich sicher, da hat ein junger Ingenieur bei Daimler-Benz, der bearbeitet vielleicht Bremszange vorne rechts oder so. Mhm. Und die Design reich.
Ja.
Und wir haben alles gemacht.
Ja, das glaube ich, dass das viel, viel mehr einen mit dem Produkt identifizieren lässt.
Ne? Wir haben das ganze Auto gemacht.
Ja.
Sicher nicht so super mit so super viel Wissen vielleicht wie der Spezialist, der nur so einen kleinen Bereich macht.
Mhm.
Aber wir haben einen größeren Überblick gehabt.
Ja, klar. Ja, und man hat mehr Verständnis für das Gesamtprodukt, ne?
Ja,
also, absolut. Die Gesamtproblematik.
Ja, ja. Und da ging es dann so. Zunächst hat man Aufgaben bekommen, da war unter anderem auch dabei, dass man mitgeht zum Nürburgring und dort Protokoll führt.
Mhm.
Also ich stand dann auf der Boxenmauer und habe die Runden gezählt und mit dem Tanken aufpasst und dann die ganzen Umbauten notiert, dass man weiß am Abend, was man alles probiert hat und gemacht hat. Mhm. Da habe ich auch ganze Menge gelernt natürlich. Und eine Menge Leute kennengelernt.
Ja, das glaube ich.
Ja, zum Beispiel eben die Leute aus der Reifenindustrie.
Ja.
Dann die, ja, alle Ölmotoren, also alle.
Mhm.
Und das hat mir auch viel gebracht, dass ich viele Menschen da dadurch kannte. Und dann kam ein Zeitabschnitt, wo ich nebendran sitzen durfte. Bisher bin ich noch nicht gefahren. Nicht mitgefahren, ja. Sondern jetzt ging das Mitfahren nebendran. Und da hatte ich einen Riesenvorteil, dass ich Instrumente ablesen und nebendran sitzen konnte. Also das hat mir nichts ausgemacht.
Ja, okay, ja.
Da gibt es andere Sachen, also gerade am Ring.
Ja, Kurt Ahrens, der wird immer von seiner eigenen Fahrt schlecht, hat er mir erzählt.
Ja. Ja, das hat er immer gesagt. Und das habe ich nicht gehabt. Und das, ich sage jetzt einmal, das ganz eigennützig. Ich habe immer gewartet, bis der eine nicht mehr konnte, bin ich dran gekommen. Ja, und dann, was man auch sagen muss, und das fand ich auch sehr gut, dass man nicht gleich als ganz junger Neuling in ein ganz starkes, schnelles Auto eingesetzt wurde und jetzt mach mal oder fahr mal. Das hat es später dann einmal eine gewisse Zeit lang auch gegeben. Mhm. Also es sind ganz junge Ingenieure, nichts gegen junge Ingenieure, das ist alles in Ordnung, aber die hat man einfach, die durften sofort fahren. Und das war nicht gut. Und das war bei uns nicht. Und wir haben da einen sogenannten Lehrmeister gehabt und das war Herbert Linge. Herbert Linge war die Person im Hause Porsche, der letztendlich bei einer Freigabe einer Versuchseinstellung oder bei der Freigabe eines ganzen Autos war seine Beurteilung und seine Aussage ein ganz wichtiger Punkt. Und genauso, ja, jetzt hat es dann schon so langsam mal begonnen, dass man hatte damals als einziges eigenes Prüfgelände das Kittbett in Weissach. Mhm. Das war das erste Bauwerk in Weissach.
Ja, okay, das hat der Herbert Linger eigentlich auch gegründet.
Ne? Also Weissach, der hat das eigentlich auch hauptsächlich den Vorschlag, das nach Weissach zu legen, hat er eigentlich gemacht. Mhm. Ich sage Ihnen auch, da gab es Tatsache war, dass man mehr Raum braucht. Wenn man hier zum Fenster überall rausschaut,
ein bisschen zugebaut, ne?
Ist alles zugebaut. Ja. Und es hat sich sogar vieles durch Firmen, die dann weggingen, da in der Ecke ergeben, dass man es dazu geholt hat jetzt. Aber das war sehr eng immer hier. Und da hat sich auch der Herr Porsche damals entschlossen, wir müssen jetzt uns umschauen, wo wir noch was bauen könnten. Und dann hat man ihm einen Vorschlag gemacht, in Münchingen, gleich da vor der Haustür ist es, da gäbe es also Ackerland, wo er haben könnte. Dann ist er damit hinausgefahren, hat es angeschaut und hat er gesagt, also das ist so gutes Ackerland und so, da kann man vernünftigere Sachen machen als irgendwie Fabrik draufbauen.
Das ist auch toll, oder? Das zu sagen. Und sogar gar nicht egoistisch zu sagen, super, das ist nah dran.
Ja. Nein, hat er gesagt, das möchte er nicht machen. Die gute Erde, das will er nicht machen. Und dann kam Herbert Linge, sagt er, ja, Herr Porsche, würden Sie auch nach Weissach rausziehen? Dort wachsen nur Disteln und Steine.
Herbert Linge ist in Weissach geboren, ne? Der kannte die ganzen Ecken da. Ne?
Und das ist tatsächlich, das ist Steinland und da wächst nichts. Da hat es ein paar Schäfer gehabt und das war's dann. Er sagt, ja, warum nicht? Dann haben sie das angeschaut und so entstand das Weissach. Mhm. Und das Erste, was entstand, war das Kittbett. Und wir sind von hier aus, immer wenn man was probieren wollte, sind wir dann mit 2-3 Autos zum Kittbett rausgefahren. Mhm. Wir sind aber von hier aus auch viele, viele Versuche auf der Landstraße und auf der Autobahn gefahren.
Ja, wie man das damals gemacht hat. Ne?
Ja,
das war ja auch leer alles noch.
Ja, wenn man sich vorstellt, dass der Herr Willrett, der in der Reparatur die Rennautos betreut hat, der ist mit dem Spalter da sofort raus auf dem Berg 1 und dann aus zur Autobahn. Da habe ich auch auf dem Zeichenbüro geschafft. So hoch sieht er das mal. Der fährt wieder mit dem Spalter da. Und so war es da ist man rausgefahren. Und da hat es schon langsam begonnen, dass man als junger Kerl gehofft hat, dass ein Auto zu viel war, dass er Junge denn fahren könnte, dann aus von Zuffenhausen nach Weissach. So langsam aber sicher. Und dann kam eine Zeit, wo man dem jungen Kerl auch kleine, einfachere Versuchsfahrten selbst machen ließ oder auch Messungen. Mhm. Und so, ich will damit sagen, so hat man sich ganz langsam hochgekrabbelt.
Ein bisschen Verantwortung übernommen dann.
Ja. Ja. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das richtig ist. Ja. Und der Abschluss war dann der Chef vom Herbert Linge, der hat dann gesagt, fahr mal mit dem, da, ob man denn jetzt das geht, ob man den fahren lassen kann. Dann sitzt der Linge neben mir und wir fahren. Und da so redet er nicht viel. Und da sind wir heimgekommen, da fragt der Chef, ja, was ist jetzt? Oh, den kann man fahren lassen.
Und Herbert Linge, das muss man auch sagen, der galt schon so als streng. Ne? Also der hat schon immer genau hingeguckt, glaube ich, oder?
Ja.
Der Meister. Also das war nicht...
Ja, und dann, das war dann eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt durfte man selbst fahren. Unsere Aufgabengebiete sind nach wie vor querbeet gegangen. Ich meine, ich bin auch mit zu Rennstrecken, mit auch zur Betreuung. Ich bin in Korsika mit gewesen. Also ich habe mit der Rallye ein bisschen zu tun gehabt. Ich bin in Le Castellet sehr viel gefahren, Versuche.
Okay.
Ja, aber jetzt habe ich immer noch keine Lizenz gehabt, die man brauchte damals, um richtige Rennen zu fahren. Um die Lizenz zu bekommen, musste man damals 5 erste bis dritte Plätze haben. Mhm. Oder glaube 3 Goldmedaillen bei Rallyes oder sowas.
Aber das waren auf Geschwindigkeit Rallyes oder Orientierungsrallyes?
Ganz kleine Veranstaltungen. Ja, okay. Ich habe ja kein Geld gehabt.
Ja, eben, das ist da ja auch schon teuer. Ne?
Und ich habe mein erstes, das hat mir der Herr Falk sogar empfohlen, in Schotten, das ist bei Gießen, rund um Schotten, das war eine Motorradrennstrecke. Aber das auch, Schotten ist vergleichbar mit der Solitude, also Straßenkurs. Mhm. Toller Kurs. Die Hälfte Berg hoch, die Hälfte Berg ab. Und da sagt er, da könntet ihr mit dem Käfer fahren. Ich habe einen Käfer gehabt.
Sie haben Käfer, ja, okay. Ja. Haben Sie den ein bisschen heiß gemacht?
Nein, nichts.
Gar nichts, Originalkäfer. Okay. Ja.
Und das Einzige, was ich hatte, einen Satz Rennreifen. Das war erlaubt. Den habe ich gehabt. Und da bin ich dahin. 6 Stunden Schotten hieß das. Mhm. Und da musste man also gleichmäßig fahren. Das ist ja Uhrmacher, mag ich eigentlich nicht so, aber was macht man nicht alles? Und danach musste man immer in der 100 oder in der 10. Runde und in der 20. Runde auf 0 Sekunden über die Ziellinie fahren. Mhm. Und ich habe also da wenig mehr ausgerechnet. Und ich bin, so schnell ich nur überhaupt konnte, mit dem Auto gefahren, vor allem bergab. Das ging. Die Bergaufstrecke, da konnte ich nebenher abflessen und alles Mögliche. Und dann habe ich immer gemerkt, bei den speziellen Runden steht eine ganze Gruppe mit ihren Autos und wartet dort. Denke ich, was ist das? Und die haben ein Zeichen, eine Markierung, weiß ich, eine Bananenschale am Baum. Wussten die, von der Bananenschale bis zur Ziellinie brauche ich so und so viele Sekunden.
Ah, okay.
Und dann haben die das vorher einen Vorsprung rausgefahren gehabt. Und dann mussten sie warten und dann sind sie da genau drüber gefahren. Ja, okay. Und ich bin dort immer vorbei, was halt der Käfer ging. Und ich habe eine Goldmedaille gewonnen damals. Und das haben also auch die Wartenden haben da auch dann mich angesprochen. Die haben mich gefragt, sag mal, musstest du so verrückt an uns vorbeifahren immer dort, wo wir gestanden sind? Dann sage ich, ja, sonst hätte es nicht geklappt. Da sind die ganz erschrocken. Ja. Das waren teilweise Werksauto von Ford. Und, ja, das nur nebenbei. Ja, aber dann habe ich gemerkt, dass es doch der Käfer das falsche Objekt ist. Und dann habe ich von einem Bankangestellten in Neckarsulm einen NSU 1000 TT gekauft.
Gut, das war auch schon was Gutes dann.
Ja, das war was Gutes. Und aber auch als Serientourenwagen belassen. Sobald ich frisiere, kostet es halt Geld.
Ja.
Und das hatte ich nicht. Und als Serientourenwagen, aber die Klasse gab es. Mhm. Und in der Klasse habe ich dann meine Lizenz erfahren. Vollends.
Okay.
So, jetzt wieder ein Punkt weiter. Jetzt Lizenz. Ja, aber jetzt brauche ich ein richtiges Auto zum richtig wo fahren.
Die Probleme haben nicht aufgehört. Ne?
Ja, was ich nebenher noch machte, ich bin als Beifahrer mit den Stuttgarter Sportfahrern, die einen Porsche besaßen, also Super 90 waren das.
Ja, okay.
Günter Glass hat ein Carrera 2, also das ja schon ein scharfes Auto. Hm. Mit denen habe ich auch Kontakt gekriegt und mit denen, auch der Glemser war da dabei.
Ah, okay.
In der Gruppe. Und dann sage ich, ich fahre mit euch gern mit, ich wollte wiederum sehen, wie geht es ab dort, was machen die, wie macht man es? Und da habe ich auch viel gelernt wieder. Da war das auch wieder eine Etappe. Und dann kam mein erster, also ich bin noch bei der Targa Florio als Betreuer gewesen. Da habe ich mit der Frau Piech die Zeitnahme gemacht.
Tatsächlich, ja, ist schon richtig rumgekommen.
Ah, ja. Und so.
Mit der Frau Piech die Zeitnahme gemacht. Das ist auch schon so ein Satz, ne?
Ja.
Den muss man mal sagen können.
Ja, doch, das war toll, hat auch alles gut geklappt, war auch ganz wichtig.
Wie war eigentlich die Frau Piech?
Das war eine ganz nette Frau.
Ja?
Ja. Also das ist die erste Frau gewesen, ne?
Genau, ja, eben. Die hat ja so das Regiment eigentlich gehabt, ne? Oder die hat es ja auch eigentlich erst ermöglicht, dass der 917 damals gebaut wurde, weil sie so ein bisschen ihren Segen gegeben hat, ne?
Ja, ist das nicht seine Mutter gewesen in Österreich? Die?
Ja, genau. Ja. Vom Ferdinand, die Mutter, ne?
Vom Ferdinand, die Mutter,
genau.
Die in Österreich saß.
Ja, genau, ja, genau.
Das ist richtig, was ich sage.
Ja.
Die Frau, mit der ich es gemacht habe, war seine Frau, seine erste Frau.
Ah, okay. Ja.
Seine erste Frau, die Corinna Piech.
Ah, okay, alles klar.
Ja. Und die war auch eine ganz nette Frau. Hm. Also, die war sehr froh, als die Zeitnahme gut geklappt hat. Weil das können Sie sich vorstellen, als der große Chef Ferdinand Piech, wenn da was nicht so funktionieren würde, das ist nicht gut.
Wäre nicht so nach seinem Geschmack.
Nee. Aber es hat gut geklappt. Ich wollte nur damit sagen, ach so, Monza, Weltrekorde. Ja, da bin ich auch mit ihm geschickt worden. Sind wir mit dem BP aus der Schweiz, die hatten ein neues Öl entwickelt und wollten damit, haben bei uns angefragt, bei Porsche angefragt, ob wir nicht mitmachen könnten, mit irgendwelchem Auto Weltrekorde zu fahren. Und da hat der Herr Piech auch damals mitgemacht. Mhm. Dann hat man begonnen mit dem Carrera 6. Ja. Hat man begonnen. Und zwar ist man die Steilkurve gefahren. Mhm. Und dann unten die berühmte da, wieder auf die Zielgerade rein. Und die Steilkurve war dermaßen schlecht schon von der Bausubstanz. Da gibt es Bilder, wie der Herr Falk einen Pfeil auf die Bahn mit weißer Farbe malt, dass die Fahrer, da war ein Mordsloch dort, dass die Fahrer den Pfeil mittig zwischen den Rädern nehmen und nicht in das Ding
jedes Mal
reinkrachen. Es war aber leider dann doch so, dass das Auto konnte das nicht. Das war zu viel für das Auto. Mhm. Das ist zu filigran gewesen für diese Strapaze. Und wir hatten auch, bei Rekordfahrzeugen muss man immer Werkzeug und die Teile, die man eventuell wechseln möchte, Die müssen im Auto sein. Mhm. Also da lädt man noch ganz schön
was dazu. Zu, ne?
Ja. Und es ging also dann in die Hose. Und dann hat wiederum ein Herr Bott wahnsinnig schnell reagiert. Der hat gesagt, versucht irgendwie weiterzumachen, vor allen Dingen versucht, die Kommissare bei Laune zu halten. Weil wenn die Kommissare abbrechen, und dann fahren die alle wieder heim, und wenn man das dann wieder weitermachen wollte mit irgendeinem anderen Auto, dann muss man das alles erst wieder organisieren und dass die da wieder kommen. Und das ist einfach schwieriger.
Ja.
Und das ist uns auch gelungen. Und der Herr Bott hat uns, die haben ganz schnell einen 911R, so einen sehr leichten Wagen auch, vorbereitet, mit dem ist der Herr Falk dann runtergekommen per Achse und zwei weitere als fahrende Ersatzteillager. und das haben wir, die haben wir uns zerlegt und auch in die Kiste gepackt, ins Einsatzauto, und dann ist man mit dem Elfer, hat man neu begonnen.
Okay.
Und deshalb, da haben wir viele Rekorde eingefahren. Aber das so Dinge, da war ich, war einfach dabei und es war
toll. Ne?
Habe ich im Wohnwagen geschlafen, im Park in Monza. Wenn der Motor getan hat, konnten wir schlafen. Wenn er ausgesetzt hat, sind wir sofort raus.
durften dann externe Leute am Auto schrauben?
Ja.
Achso.
Ja, ja.
Oder konnte man doch bestimmt noch Teile in der Tasche dazu schmuggeln, oder nicht? Oder wurde das so kontrolliert?
Das war noch schwierig.
Ja, okay. Ja,
das gut, war ja. Diesem Team sehr schwer aufgepasst.
Okay.
Ja. Gut, man hat auch schon immer, also da weiß ich jetzt nichts, aber in Le Mans weiß ich auch ein paar Sachen, wo ja. funktioniert haben.
Da haben Sie auch als Mechaniker mitgearbeitet?
Nein, da war ich dann auch als Zeitnahme.
Okay.
Oder in Wilson als Zeichengebung.
Ach so, dass man reinkommen muss? Oder?
Das war ein, ja. Die haben in Le Mans, ist ja jetzt die Zeitnahme schon einige Jahre an den Boxen. Mhm. Damals, zu meiner Zeit, da war die Zeitnahme und die gesamte Zeichengebung in Mühlsand. Das ist eine rechtwinklige Kurve nach der langen Gerade.
Mhm. Mhm.
Und dort hat jede Firma eben ihre Tafeln und ihre Leute aufgebaut gehabt. Wir haben zum Schluss so einen Galgen gehabt zum Ausfahren und zeigen. Und mit dem Feldtelefon haben wir eine Nachricht von der Boxe bekommen, was wir zeigen müssen oder was, wann man tanken muss und so weiter.
Ja. Haben Sie da schon gedacht, dass Sie irgendwann auch mal im Auto sitzen?
Also da habe ich noch nicht gedacht, dass ich in Le Mans sitze. Nein.
Wahnsinn. Ne?
Das habe ich nicht gedacht. So, jetzt, das sind jetzt, ich meine, da kann man, und das ist unglaublich.
Ja.
Sie merken ja, ich komme da in alles Mögliche.
Ah, herrlich,
ist das, Sie schauen also immer das, jetzt sauber ja, sortiert eigentlich. Ich bin immer gern für ihr sauberes Sortieren.
Ja,
aber,
das ist super, ja.
Ja, und jetzt kommen wir in die Phase, wo ich meinen ersten Werkseinsatz bekommen habe, und zwar beim 84 Stunden Nürburgring Nord plus Südschleife.
Marathon de la Route.
Marathon de la Route.
Das ist ja auch so ein Rennen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ja. Ne?
Und da habe ich einen Sitzplatz bekommen. Da saß im ersten Auto der Herbert Linge, Dieter Glemser. Ah, wer saß da noch mit? Der Krausen, glaube ich. Und bei mir saß der Arthur Blank, ein Schweizer, und Hans Schuller.
Mhm.
Das waren Rallyefahrer. Drei Auto hatten wir, ein Auto haben wir leider verloren, durch technischen Defekt.
Mhm.
Und am zweiten Auto, muss ich sagen, hat der Herbert Linge unterwegs einmal die Einspritzpumpe selber entliftet. Also, alle Achtung.
Ja.
Und dann ging es auch wieder weiter. Also, das ging dann schon. Ich meine, mit dem Werkzeug und was er unterwegs hatte, konnte man dann schon ein bisschen was machen.
Mhm.
Und dann gab es noch bei Marathon de la Route ein ganz pfiffiges Reglement. Das Reglement, also das war toll. Das war zum Beispiel, musste man in den letzten 12 Stunden so viel Runden fahren wie in den ersten 12.
Ah, okay. Okay.
Also ja. Nach 84 Stunden.
Ja.
Muss man ja schon ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, genau, okay. Also da muss man, ist man da taktisch am Anfang langsamer rangegangen?
Ah ja.
Schon, ne?
Ah ja.
Dass man nachher das Auto dann rüberschiebt.
Ah ja, das ist, wir sind da taktisch schon angegangen. Wir sind da, das kommt nicht beim zweiten Einsatz. Das erste, also das hat recht gut geklappt. Ja.
Mit welchem Wagen sind Sie da gefahren? War das der 914?
Nein, das war der 911.
Der 911, okay.
Ja, das war ein 911 mit hydropneumatischen Federbeinen an der Vorderachse. Das heißt, wir hatten vorne Feder und Dämpfer in einem, also auch keine Drehstäbe mehr.
Okay, in welchem Jahr war das?
68.
68, ja.
Mhm. Okay. Und ja gut, ich habe gedacht, gut, da ist man in Lüttich gestartet.
Mhm.
Lüttich war auch Abnahme, da ist man in Lüttich gestartet. Da hat Begeiz die Wertung begonnen, also da sind auch Blitzer gestanden unterwegs. Man musste auch da vorschriftsmäßig auf der normalen Straße umfahren. Das hat schon zur Veranstaltung gezählt. Und nachts um eins hat Juan Manuel Fangio das Feld gestartet. Und ich habe gedacht, naja, ich werde jetzt mal versuchen, mein der Herbert Linge war damals als Nürburgring-Kenner ja, ganz groß. Und ich habe gedacht, ich versuche jetzt mal hinter ihm mich reinzuhängen. Und es hat auch funktioniert. Wir sind also aus der ersten Runde gekommen. Da war es nach uns, wo wir vorbei waren, ziemlich ruhig. Und so haben wir das aufgebaut und es ist wunderbar gelaufen. Und so haben wir das Ziel gemacht. Er hat eins und ich zwei gemacht.
Wahnsinn.
Ja. Und verrückte Sache, ich bin sogar während des Rennens mal nach Dingerunde zum Schwimmen ins Freibad.
Während des Rennens?
Ja, ja. Das ist, ich sage, also ich gehe jetzt einmal, wir sind ja mit drei Fahrern, ich mache das jetzt einmal und das Schlimmste ist natürlich, wenn man dort ist im Baden, da wird man dann unruhig und dann will man wieder hin und dann schaut man, ist alles noch, wird alles noch richtig? Ja, das war diese, und das Ziel war dann auch wieder in Lüttich, da musste man wieder rüberfahren. Das ist auch ein nettes Erlebnis. Ich habe an dem Abend, wo wir dann in Lüttich angekommen sind, da wird man dann schon auch mal irgendwann müde.
Ja, ich auch sehr.
Und dann war dort ein kleiner Laden mit Schaufenster und dort waren die ganzen Preise ausgestellt, die am nächsten Tag bei der Preisverleihung verteilt werden. Mhm. Und dann sind wir, also meine Gruppe, der Schuler und der Arthur Blank, sind da stand er und sage, also ich würde nur eines wollen, habe ich gesagt, wenn ich wählen dürfte. Da ist eine Uhr von Schäger Le Cultre,
ja.
Ganz flache, das war damals, sind so flache Uhren rausgekommen.
Ja.
Die würde mir gefallen, mit römischen Zahlen, eine wunderschöne Uhr.
Ja.
Na ja, gut, habe ich das zur Kenntnis genommen und jetzt kommt an dem Tag der Preisverleihung, kriegt unsere Mannschaft die Uhr. Und der Schweizer hat gleich gesagt, die Uhr kriegst du. Ich bin ein Schweizer, ich habe Uhren genug. Und dann habe ich die Uhr gekriegt. Das war also auch sehr...
Haben Sie die noch?
Ja, aber sie ist ein bisschen defekt geworden.
Okay.
Also ich meine, das sind jetzt lauter so, das sind Kleinigkeiten, aber ich kann nur sagen, die haben einen auch sehr, sehr gefreut und haben Freude gemacht einfach. So, das war also das erste Einsatz. Dann kam ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Rennereileben, das ja erst begonnen hat. Der Herbert Linge fuhr in der Zeit privat auch bei Paul Ernst Strehle.
Ja.
Und wollte aber 1970 aufhören bei Strehle. Und eines Tages sagt er, du, wir fahren mal miteinander zum Strehle. Wir sprechen mal, vielleicht kannst du dort in die Gruppe einsteigen für mich. Und so war's. Wir sind zu Strehle. Strehle haben wir uns unterhalten und sich da also gut, dann machen wir das. Dann bist du jetzt bei uns fertig.
Hat der Herbert Linge das damals auch entschieden, dass Sie bei dem Marathon de la Route mitfahren?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, da war der Herr Bode auch mit beteiligt.
Okay, aber es war ja schon ein offizieller Porsche-Einsatz eigentlich, ne?
Ja, das war ein offizieller. Das war mein erster offizieller.
Und das hat aber, glaube ich, dem Ferdinand Piëch nicht gepasst. Ne? Der muss, der hat mal.
Das ist ein bisschen später gekommen. Am Anfang hat er noch nicht so, aber das ist aufgekommen. Das wissen Sie. Das ist bekannt, oder wie?
Ja, ja.
Das ist bekannt.
Erzählen Sie es gerne nochmal. Also, ich habe das nur mal gehört.
Ja, es war so, dass der Herr Piëch der Meinung war, dass Werksangehörige nicht Rennen fahren sollten. Sein Argument war, einen Rennfahrer kann ich kaufen, einen guten Techniker nicht so ohne weiteres. Das war sein, und das ist auch bei Linge dann eingetreten.
Ja, einerseits genau. Kompliment, andererseits.
Ja. Ich war bei Linge eingetreten. Ja. Der hat ganz klar gesagt, Herr Linge, Sie können jetzt sich entscheiden, Sie machen Rennfahrer weiter. Und dann ist aber Ihr Job als Betriebsleiter in Weissach weg. Und ich meine, da muss man auch sagen, da muss ich den Rennfahrer fallen lassen. Weil, also so Betriebsleiter in Weissach.
Das macht man schon gerne weiter.
Über die komplette Werkstätten verantwortlich.
Ja.
Das ist ja was.
Ja.
Und Rennen fahre ich übermorgen vielleicht nicht mehr oder was.
Ja, das ist das. Ne? Und immer diese Lebensgefahr eigentlich.
Ja.
Wie sind Sie eigentlich damit umgegangen, mit der Gefahr? Haben Sie das ausgeblendet? Oder?
Ja.
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 Wir kommen ja gleich noch auf Autos, die Sie gefahren sind. Das ist ja.
Ja, die hab ich ausgeblendet. Das ist mir immer ist mir viel später dann ein bisschen bewusst geworden. Zwar wenn der Hans Hermann hat immer so in den letzten Jahren, also jetzt noch gar nicht so lange, hat er immer gesagt, weißt du, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, das sehe ich in meinem Starterfeld drin und die kenne ich alle, die da stehen. Und am Abend, wenn das Rennen aus ist, fällt schon wieder einer oder so. Kann ich mir das dann haben.
Und er ist ja auch ganz häufig dem Tod von der Schippe gesprungen. Ne?
Ah ja.
Also, ja.
Gut, jetzt machen wir weiter. Jetzt Strähle, ganz wichtig, Strähle. Ja. Strähle hat damals einen 914 aufgebaut. Strähle hat immer die Autos gerne selber aufgebaut. Er hat entweder ein gebrauchtes oder ein neues Porsche-Auto gekauft und das dann für seine Rennzwecke selbst umgebaut. Das ist also in Schorndorf, bei ihm ist der 914er umgebaut worden und ist dort entstanden, hat einen ganz hervorragenden Meister, der auch ganz, also wirklich sehr gut war. Und dann ging es mit Strähle los. Die ersten Läufe fuhr ich da in Hockenheim. Das kann man vielleicht hier so auch einmal sagen, da bin ich per Achse hingefahren.
Was?
Per Achse.
Per Achse, mit dem Rennwagen, ne?
Ja, da haben wir nicht so viel Theater gemacht, da ist man per Achse hin. Natürlich auch mit Kopf, wir fahren nicht an der Polizeistreife mit 300 vorbei oder was. Das muss man schon richtig machen. Ja. Und dann, was ganz Großes kam, war Strähle hatte für Österreich, also für, damals hieß es noch Österreich Ring, jetzt ist es ja Red Bull Ring, da sagt er, da fahren wir hin, starten wir mit dem 914er und mit dem 911, da setzen wir zwei Autos ein. Und da hat er mich auf den 914er eingesetzt und es gibt in Österreich nur eine GT-Wertung. Also egal, wie viel Kubik das Auto hat. Es heißt, wir sind gegen die 2,5 Liter Elfer auch gefahren.
Okay.
Und wir waren 2 Liter GT. Und wir haben das gewonnen.
Okay, weil die Wagen leichter waren oder besser lagen mit dem Mittelmotor? Oder?
Also ich bin das Auto sehr gern gefahren.
Oder das Dritte wäre, weil die Fahrer so gut waren, genau.
Ja, aber das, ich glaube auch, ich habe auch überall eigentlich immer wieder gesagt, wenn man dem 14er etwa noch mehr Entwicklung und Liebe eingebaut hätte, wäre das vielleicht sogar das bessere Rennauto geworden.
Durch die Gewichtsverteilung, ne? Ja. Ein 914-6 GT.
Ja.
Heute unter Sammlern.
2 Liter GT.
Bisschen was wert, ne?
Viel wert. Ja. Und da kam damals der Erwin Krämer. Der fuhr selber noch damals das Rennen mit dem Elfer. Und der hat dann gesagt, jetzt ist es wohl an der Zeit, dass wir auch so einen 14er aufbauen. Ja, das war auch ein tolles Erlebnis. Ich bin mit dem Prinz Perfried von Hohenzollern gefahren, damals. Den hat auch Strähle da irgendwie in den Zug abgeholt oder was. Und dann kam aber ein ganz wichtiges Ereignis für mich. Strähle war auch ein Targa Florio-Fan.
Okay.
Und sagte, also wir fahren auch die Targa Florio, auch mit dem 11er und mit dem 14er. Und da durfte ich natürlich dann auch mit. Und das war eigentlich ein ganz großer, wichtiger Punkt.
Da sind Sie ja mit einem großen Liebling meiner Hörer gefahren. In dem 914, auch mit Willi Kausen, glaube ich.
Ja. Da fuhr Kausen mit mir. Ja. Und da gehört zur Targa Florio gehört eine ganze Menge dazu. Da gehört dazu, das sind andere Menschen. Die sind so begeisterungsfähig, die Menschen. So Menschen habe ich vorher bei Rennen hier noch nie gesehen. Hm. Unglaublich, wie die fanatisch sind und wie die eifrig sind und also unglaublich.
Und wie die Strecke säumen, ne? Das ist rundherum. Es stehen überall die Leute in den Dörfern und machen da ein Riesenfest draus, ne?
Die sind eher, wie man gesagt, ich fahre durch lebende Leitplanken. Hm. Das sind Fiat 500er, Vespas am Rand, das sind die Leitplanken gewesen. Ja. Und die standen, die haben ein Vertrauen gehabt, die haben nie geglaubt oder gedacht, dass wir auch mal rausrutschen können. Ja. Da stehen die am Rande, unglaublich. Und ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn wirklich einmal was passiert wäre. Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber die Begeisterung, zum Beispiel der Nino Vaccarella, das ist der Schullehrer aus Palermo. Mhm. Und der ist auch ein schneller Mann, der ist Ferrari und Alfa Romeo und so, also schnell. Da war eine Allee, da war an jedem Baum mit weißer Farbe von oben nach unten Nino draufgeschrieben, mit Großbuchstaben. Ja, wenn man da durchschaut, Nino, 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 Nino. Wahnsinn. Dann die Landschaft dort, das ist so schön. Ich erinnere mich, da gab es einen Kleefeld aus roter Klee. Das hat man im Rennauto gerochen.
Tatsächlich so.
Das war so schön, also wirklich. Und was wir sonst noch alles auch an Freundlichkeiten erlebt haben. Wir haben immer morgens trainiert, um 4 aufgestanden und trainiert, weil ich habe gedacht, oh Gott, das lernt man ja nie, 72 Kilometer. Alle möglichen Hilfsmittel mit, was weiß ich, Strommasten und Plakatsäulen und alles Mögliche in sich reingezogen da. Und dann sind wir da morgens gefahren bis zum Frühstück und dann über die Mittagszeit sind wir wieder gefahren. Strähle hat gesagt, und ihr fahrt jetzt wieder, obwohl es da irre heiß war. Ja. Sagte, ihr fahren jetzt, der Italiener isst am Mittags, der speist und ihr fahrt, dann ist die Strecke nicht so voll. Also richtig, schon streng, ist aber gut so. Und nach einem solchen Frühstück, nee, nicht vor einem Frühstück, haben wir mal gesagt, ich bin ja mit dem Giulio Pucci gefahren. Mhm. Das ist der Sohn von dem, der hat einmal, sein Vater hat mal die Targa auch gewonnen mit dem 904. Das war sogar mit dem Dieter Schmidt. Dieter Schmidt ist bei Strähle den Elfer gefahren. Dann sagt er, weißt du was, jetzt frühstücken wir mal in Colesano. Einfach so. Dann ich, aber wo? Also frage mal jemand. Dann ist da ein älterer Mann gelaufen, im Arbeitsanzug. Dann haben wir den angesprochen, oder so mit, ja, Englisch, Deutsch, Italienisch gemischt. Schau mal, gegangen, der wusste genau, was wir suchen. Dann hat er gesagt, das ist kein Problem. Ich laufe jetzt vor euch her. Ihr fahrt ganz langsam mit dem Auto hinter mir. Ich laufe vorne. Schon das, gell? Das ist. Und dann macht er so ein kleines Kaffee. Und da sind wir rein. Da sagt er, hier ist er auch schon mit dem Macarella gesessen zum Frühstück. Und dann haben wir gefrühstückt, dann hat er ein bisschen erzählt. Das war ein ganz intelligenter Mann. Der war zur See gefahren und der war schon gut. Ist Maurer, gelernter Maurer gewesen. Und dann wollte der noch am Ende unser Frühstück bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute, die eh nichts haben dort.
Ja, wollte sich gefreut haben, dass der deutsche Rennfahrer mit ihm Frühstück
wahrscheinlich. Ja, aber das haben wir natürlich nicht geduldet. Und er kam dann und sagte so, und jetzt ist Feiertag. Jetzt ist Tag auf Florio. Dann kam der zur Abnahme zu Start und Ziel im grauen Anzug. Aber hallo, aber schniegedolle, grauer Anzug und hat dazu geschaut, was da abläuft.
Was das für einen Stellenwert man hat im Motorsport.
Ja.
Aus heutiger Sicht ist das so weit weg, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen eigentlich.
Nein, es ist steril geworden. Also das war eine tolle Erlebnis. Ich habe noch viel mehr in der Hinsicht. Wir haben mit unserem Überrollbügel, den ich als ONS-Zertifikat als in Ordnung hatte, haben die mir dort nicht abgenommen. Nein, haben sie gesagt, wir arbeiten nach FIA und mit dem Zertifikat das gilt nichts.
Okay.
So, jetzt sind wir da gestanden. Jetzt haben wir noch unseren, jetzt fällt mir der Name wieder ein, Antonio Pucci, der Vater. Aber das war alles schon noch bei Mitkausen.
71.
Ja, 71. Und ja, was machen wir jetzt? Ja, dann hat uns der Giulio Pucci, der Sohn, geholfen, gesagt, er kennt einen Schmied in Cefalù. In Cefalù waren wir stationiert. Das ist auf dem Weg von Palermo am Meer entlang bis, wenn man so will, bis über zum Reggio, Messina. Da, die Straße ist das. Tolles Land. Und da kennt er einen Schmied. Da sind wir dorthin. Ja, hat er das so angeschaut. Ein junger Kerl. Ja, ob er das machen könnte. Ja. Ja, ob er. Ja, er hat jetzt aber gerade nicht so viel Zeit. Also jetzt, er muss jetzt zum Essen. Seine Mutter hat gerufen und er muss jetzt zum Essen. Also die Mama ist dort auch was ganz Wichtiges.
Ja, in Italien.
Ja. Und dann sagt er, aber er macht es. Dann haben wir gesagt, ja, so können wir einen zwei Mechaniker dazustellen und ihm helfen. Nein, hat er gesagt, das mache ich alleine. Na gut, machen wir alleine. Jetzt weiß ich nicht, ist das am anderen Tag, also einen Tag hat er gebraucht. Ist der, ich sag, der ist fertig. Der hat müssen hinter dem Fahrer diese Scheibe, die hat er müssen durchbrechen. Schöne runde Bohrung.
Um da den Käfig durchzubohren?
Um das Rohr, das Rohr vom Bügel durch die Scheibe auf den Dom vom Dämpfer hinten.
Okay.
Das wollte er. Das wollten die. Mhm. Da musste er abgestützt sein. Unsere ist bloß so drin gestanden.
Mhm, okay.
Also die Abstützung. Und so hat der Durchbruch. Es wäre keins nicht besser. Ich habe nur
so gut
gestanden. Okay. Mattschwarz lagiert. Das war fertig. Das war nicht so professorisch halt ein bisschen. Mhm. Mattschwarz fix und fertig. Und auch der Schmied war bei der Abnahme dort und hat geguckt, was da passiert.
Ja.
Und es ging alles perfekt.
Alles
der ist heute noch drin. Das ist heute noch so in dem Auto.
Wahnsinn, ist ne? So. Also ein italienischer Schmied, ja. Quasi die Abstützung des Bügels
ja.
Erfunden, wenn man so will.
Also ganz toll. Oder schon so mal, das war unser Fehler, uns ist schon mal bei einer Probefahrt das Benzin ausgegangen. Mhm. Mit meinem Meister von Strehle sind wir so in die Berge reingefahren und einfach vergessen, dass wir zu wenig Kraftstoff dabei haben. Und dann sind wir stehen geblieben. Oh. Ha! Sind wir gestanden auf der Straße und dann höre ich so sportliche Autoton. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn die nicht rechtzeitig winken, dass die uns auch sehen. Es kam ein Alpha. Fährt an uns vorbei, vorne nach, hält. Und sagt, haben wir gesagt, dass wir kein Benzin mehr haben. Kein Problem. Hat sein Auto umgedreht. Das seine Schnauze zu meiner Schnauze, weil ich habe den Tank vorne. Dann hat er sein Verbindungsschläuchle von seinem Vergaser runtergemacht und zu mir rüber einen Schlauch in meinen Tank. Und hat er sein Motor laufen lassen und hat mir Benzin gegeben.
Ach, das gibt's ja nicht.
Ja. Und dann hat er es wieder zusammen. Ich sagte, das ist jetzt okay. Ob er wisst, wo die nächste Tankstelle ist, sagt er, ja, die ist gleich hier ein Stück vor noch und dann links der Berg hoch, da ist eine Tankstelle. Dann habe ich ihm was zahlen wollen. Nichts da, nichts da. Kein Problem. Zack, sein Schlauch wieder mal. Bam, wieder weg. Das sind Dinge, die... Jetzt kommt das Nächste. Jetzt sind wir dahin zu der Tankstelle und wir haben tatsächlich auch kein Geld dabei.
Also wir sind ja perfekt vorbereitet.
Ja. Jetzt fahre ich da rein, also Kriegsbemalung, Renault, fahre ich da rein und habe jetzt dem gleich gesagt, also pass auf, Geld habe ich jetzt gerade keins dabei. Aber das bringe ich nach, sofort, heute, nachher gleich bringe ich das Geld. Ja, das ist kein Problem. Da hat er mich voll tankt. Mein Auto voll bis zum Stehgang. Und dann bin ich rausgefahren. Auf Wiedersehen.
Ja.
Das muss man sich mal... Ich habe gesagt, jetzt stell dir mal vor mir, haltet auf der Schwäbischen Alb bei so einer Tankstelle. Hat er jagt die doch fort.
Wahrscheinlich schon, ne?
Ah, ja. Und dann bin ich natürlich leinig dorthin und habe mir ein paar Werbegeschenke dorthin gebracht. Hallo, der Strahl. Ich habe das Land, das hat mir immer mehr gefallen. Ja, am Start, da steht man ja, da fährt man alle 30 Sekunden, fährt einer fort, die Schnellen zuerst. Da kommt so ein Kerl daher, der hat WN-Nummer gesehen bei uns. Ne? WN, da sagt er, hey, du 7 Hühnchennudeln. Da sage ich, ja, das ist im Remstal, wo Strehle ist. Ja, da hätte er schon gearbeitet, hat er gesagt. Da hätte er die Nudelfabrik geschafft. Also mir hat es gefallen, mir haben die Leute gefallen, die haben eine Begeisterung, das gibt es gar nicht.
Also das hört man immer von Rennfahrern aus Ihrer Generation, Targa Florio ist jedem so im Gedächtnis geblieben.
Ja.
Als ganz besonderes Erlebnis und besonderes Highlight des Rennkalenders eigentlich. Ne?
Ja.
Plus Nürburgring, plus vielleicht noch was anderes, aber Targa Florio von den Menschen her,
das
ist schon die Begeisterung besonders gewesen.
Ich meine, ich habe das war 71, 72 bin ich mit dem Elfer, mit der Strehle in den Elfer aufgesetzt. Meinst du, das könntest du auch fahren, hat er gesagt. ja, das kann ich auch. Naja. War ein schönes Auto, gelbes Auto mit einem Mordsstrehle-Wappen auf der Haube.
Das ist ganz bekannt irgendwie. Ich finde, man sieht das immer in so Autobüchern, ist immer dieses gelbe Strehle-Auto so oft zu sehen. Ne?
Ganz tolles Auto. Und
Sie waren ja auch erfolgreich da eigentlich, ne? Ich glaube, Platz 3 1971?
Also das 1972 war ich auch Sechster im Gesamte und Erster in der Klasse. Und 73 auch wieder Sechster und da war ich Gesamte nicht so schnell.
Aber 72 hatten Sie noch einen Unfall,
doch,
oder?
Gesamte 6. 72 hatte ich einen Unfall gehabt. Mit dem Elfer. In der letzten Runde. Hm. Das darf man niemand sagen. Aber das hat Strähle toll. Also, das ist so, ich glaube, war ich an vierter Stelle. Da hat der Günter Jendrich schon gewartet vom Friedeutscher Rundfunk. Und die Sizilianer haben folgende komische Geschichte gehabt. Die haben immer samstags nach dem, samstags ist gar kein Training, da wird das Auto gerichtet. Samstags haben die noch einmal an verschiedenen Stellen gesplittet. Frisch. Das heißt, die erste Runde, sowieso die erste Rennrunde, musste man ungeheuer vorsichtig sein, weil man ja nicht wusste, wo liegt der Split. An welchem Abschnitt. Und der Split, der wird dann im Lauf des Rennens von der Ideallinie runtergefegt, sozusagen. Und sammelt sich aber da am Rand, richtig häufelt er sich an. Ja. Und ich komme an so eine Stelle noch in der letzten Runde und komme ein kleines bisschen zu weit, also nicht viel, ein kleines bisschen, viel kann ich ja nicht, sonst liege ich ja schon der Hang drunter irgendwo, in dieses Split, in diesen angehäuften Split rein, ist mein Heck weg und dann habe ich dann so einen Kilometerstein getroffen.
Ah, okay.
Und der hat mir nicht nur der Reife kaputt gemacht, sondern das ging weiter in Richtung Getriebe rein. Mhm. Also das ging auf jeden Fall nicht mehr, aber ich habe zunächst geglaubt, sei nur der Reifen und habe noch den gewechselt. Habe mein Notrad drauf gemacht, mit Hilfe von Sizilianern. Und sie werden nicht glauben, die haben mich verstanden. Die haben mich schwäbisch reden verstanden. Weil ich war so nervig. Und ich habe alles mit denen in Schwäbisch gesprochen. Ich sagte, da vorne ist ein Ersatzrad drin. Die haben die rausgeholt. Und dann haben sie es da geschraubt und geholfen. Und dann haben sie nicht gewusst, wo sie hin sollen mit dem abmontierten, weil das ist zu groß, das passt nicht da vorne rein, wo das andere rauskommt.
Nee,
das halt auf den Sitz, ne, der Beifahrer sitzt rein. Und dann sitze ich rein, Start, will wegfahren und bleib stehen.
Das Getriebe blockiert.
Getriebe. Nein, nicht blockiert. Da ist was kaputt gegangen. Da sind solche Kugeln der Berg untergeholt. Oh, da war ich total fertig. Total. Und da war es dann auch so, die wollten natürlich, da ist gleich einer da gewesen, der hat mich in sein kleines Häusle holen wollen auf seinem Grundstück und da hat er ein Sofa und er ist zum Essen da. Und dann sage ich, ich gehe nicht von dem Auto weg, weil das hat nachher keine Batterie und kein Lenkrad mehr und nichts mehr.
Das ist gar nichts
nicht mehr. Nicht aus, vielleicht ausstehlen wollen.
Nee, das aber auch Sensation. Ja, genau.
Das machen die, zerlegen die.
Ja, ja.
Sage, das kann ich nicht, ich muss beim Auto bleiben. Und dann kam, und das hat mich natürlich ein bisschen aufgemuntert wieder, dann kam die Mannschaft, Strähle, aber lang, es hat lang gedauert. Und alle strahlen und strahlen und strahlen zusammen. Ich so, spinnet ihr jetzt? Ihr könnt doch nicht fröhlich sein, wenn ihr nicht da rausrutscht. Ah, was sagt er, du bist Klassensieger und Sechster im Gesamtklassement, was willst du denn überhaupt?
Obwohl sie die Runde nicht zu Ende fahren konnten.
Ja. Die zählen da wohl, haben da zählt die Gesamtkilometer.
Ja.
Das Wahnsinn. Haben die da gewertet irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, dann habe ich ein bisschen versöhnt. Ich habe nachher die Haupt voller Pokal gehabt. Aber es hat mir sehr, sehr geschlaucht, bis heute. Ja, und dann kam ein dritter Einsatz, also Targa ist für mich immer noch.
Das glaube ich.
Und jetzt kam ein dritter, 73, das war ein Werksauto wieder. Also hin und wieder ging ja doch was.
Ja.
Ich habe aber auch bei der Targa auch für das Haus Bursche viele Hilfsdienste während des Trainings zum Beispiel geleistet.
Mhm.
Wenn da ein 908-3 auf der Strecke stand mit einem Blattfuß, dann bin halt ich mit dem Rad in meinem Beifahrer Sitz zu dem hin und dann hat man das gewechselt dort. Mhm. Und so solche Sachen. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht er draußen.
Ja, da hat Porsche eigentlich noch von profitiert, ne?
Ja, dass natürlich.
Da einer von Porsche mitgefahren
vielleicht ist. Vielleicht hat das auch, oder das. Vielleicht hat der Herr Biech da ab und zu mal ein Auge zugedrückt, ich weiß.
Er hat ja genug davon profitiert eigentlich. Ja, ne? Ja. Auch mit Herbert Linge, da haben sie auch genug Erfolge eingefahren. Ne? Und sie waren ja, das ist ja das Besondere aus heutiger Sicht, sie waren ja immer montags wieder normal beim Arbeiten. Ne?
Ja, ja.
Also das gab es ja nicht, dass man gesagt hat, jetzt mache ich mal 4 Tage Urlaub, sondern sie haben gleich wieder an der Werkbank gestanden. Ne?
Ja. Jetzt der Einsatz da unten in 73 war, der war auch komisch. Ich war damals zeitlich so eingespannt und bin erst am Donnerstag oder so mit dem Flugzeug, mit dem Porsche-eigenen Flugzeug nach Palermo mitgeflogen.
Okay.
Ich bin da hinten drin gesessen zwischen Motoren und Felgen in dem Flieger und nach Palermo und dann komme ich in Palermo an. Dann holt mich ein Monteur ab mit dem Bus, mit so einem Kastenwagen und die Teile natürlich. Dann sagt er, was willst denn du hier? So ein bisschen ein witziger Kerl. Sag ich, ich habe die Chance gekriegt, ein Werksauto zu fahren. Sagt er, das ist kaputt. Das ist nicht mehr da. Sag ich, bitte. Jetzt hat er mein Giulio Bucci, mein zweiter Mann, hat auch scheinbar einen Unfall gehabt.
Okay.
Im Training. Da denke ich, ja, nicht. Dann ist man dann heim nach Cefalù gefahren und dann haben wir mal mit dem Herrn Singer, der da verantwortlich war, geredet und sagt, ja gut, jetzt schauen wir mal. Vielleicht können wir ein Muletto, das heißt ein Muletto ist ein Trainingsauto, mit dem alle Fahrer fahren. Alle ohne Rücksicht auf Verluste. Also der Muletto muss viel aushalten. Aber vielleicht können wir da einen den richten für sie. Ah, das wäre natürlich toll. Und das war dann auch so. Die haben also von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht gearbeitet an dem Auto. Da bin ich auch noch, da sitze ich auch noch dabei bis um 2 oder so. Und dann habe ich gesagt, so, aber jetzt gehe ich und macht es gut für uns. Und am anderen Morgen kommt dann der Monteur wieder per Achse angefahren und sagt, oh, ich sage dir, mit dem Auto hätte ich keinen Meter fahren. das wird nicht mal geradeaus, hat er gesagt. Sag, jetzt werden wir kommen. Jetzt lass uns mit dem Auto starten. Und wir gewöhnen uns an das Auto, wir fühlen uns da ein und dann geht es schon. Ah ja, gut, wenn du meinst. Und dann sind wir Sechste geworden.
Und das war dieser fantastische RSR in diesem Martini-Look, auf jedem Poster eigentlich drauf ist.
Ja, ja. Und Müller-Lennep, das war ein Sieger. Aber jetzt kommt nochmal was ganz Interessantes und Tolles. Dieses Auto musste per Achse wieder bis Deutschland, also heimgefahren werden.
Der RSR-Rennwagen aus Sizilien.
Nein, ich sag's. Kein Problem, das mache ich.
Haben Sie gemacht.
Und war nur ein Handicap dabei. Das Auto musste hat einen Elektrikfehler gehabt. Das musste mit einer Fremdbatterie gestartet werden. Immer. Also wenn ich abgestellt hätte, hätte ich mit der Batterie starten. Mhm. Und dann habe ich das schon gewusst, was ich da mache. Ich bin mit Singer auch dabei, sind wir nach Palermo gefahren, per Achse, und dort auf die Fähre. Da fährt man eine Nacht mit der Fähre nach Neapel. Und dann in Neapel haben wir der Singer und seine Gruppe noch mal kurz geholfen, fremd zu starten, auf der Fähre. Und dann bin ich runtergefahren von der Fähre und habe mich verabschiedet von allen. Und dann bin ich ohne den Motorabsteller bis heim gefahren.
Und bei Tankstops haben Sie immer laufen lassen?
Immer laufen lassen. Bin in die Tankstelle in Italien, das war Das war wie wenn ich gewonnen hätte oder was.
Ja, davon gehe ich aus, wenn man mit so einem Rennwagen da noch rumfährt.
Die haben eine Freude gehabt. Von Autoabsteller, Motorabsteller hat auch kein Mensch was gesagt. Hier auf den ruhig laufen lassen und den Start vertankt und wieder weiter.
Durfte man aber auch nicht abwürgen an der Ampel, ne?
Ja. Und so, das hat gut geklappt.
Das war toll. Muss man sich mal vorstellen, ne? Fahren Sie mit so einem RSR einmal durch Italien und Deutschland nach Hause.
Ich meine, heute gibt es mir wahrscheinlich ein oder was.
Würde man es gerne machen, ne?
Ja. Bella Machina haben Sie immer geschrieben. Ja.
So, das war Günther Steckkönig Teil 1, denn wir haben fast 3 Stunden miteinander gesprochen und ich glaube, so viel Zeit habt ihr nicht mal im Urlaub, um das in einem Rutsch durchzuhören. Und darum gibt es in der nächsten Woche den nächsten Teil. Bis dahin bleibt gesund und lasst euch im teuren Ausland nicht blitzen oder im Parkverbot erwischen. Ich kann ein Lied von singen.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.